Ich habe viele Dinge in den Händen gehalten und sie alle verloren. Aber was auch immer ich in Gottes Hand gelegt habe, das besitze ich noch heute. Schönen guten Morgen. Mit diesem Zitat von Martin Luther möchte ich die Predigt heute Morgen beginnen und euch auf ein vielleicht ein bisschen herausforderndes Thema neugierig machen. Deshalb nochmal Martin Luther. Ja, vielleicht wäre die Brille auch ganz gut. Ah, okay. Ich habe viele Dinge in den Händen gehalten und sie alle verloren. Aber was auch immer ich in Gottes Hand gelegt habe, das besitze ich noch heute. Wir wollen heute über was nachdenken, was die Bibel als Verwaltung oder auch als, je nach Übersetzung, Haushalt, Haushalterschaft bezeichnet. Verwaltung, das hört sich erstmal nicht so spannend an, Entschuldigung für alle, die in der Verwaltung arbeiten. Und Haushalt, naja, okay, Haushalt muss halt irgendwie gemacht werden. Ich denke, wir kennen aber auch alle den Begriff des öffentlichen Haushalts, wo Haushalt in einem anderen Kontext benutzt wird. Und es ist klar, es geht darum, dass in einer Verwaltung vorhandene finanzielle Mittel irgendwie sinnvoll genutzt werden, also irgendwie sinnvoll und gut damit gehaushaltet wird. Haushalten, das kann man aber nicht nur mit Geld, sondern auch mit allen anderen anvertrauten Ressourcen, Fähigkeiten, Möglichkeiten. Darum soll es heute Morgen gehen. Es soll darum gehen, wie haushalten wir? Das ist die Frage, die ich uns heute Morgen stellen und mitgeben will. Wie sieht es aus mit unserer, mit deiner, mit meiner Haushalterschaft? Ich denke, das Thema ist deswegen wichtig, weil es jeden von uns betrifft. Jeder von uns ist in der Situation, dass er mit Dingen haushalten muss. Es geht uns alle an. Jedem von uns hier sind irgendwelche Ressourcen anvertraut. Es sitzt hier heute Morgen keiner, der nicht mit irgendwas haushalten muss oder darf. Keiner von uns kann sich, zurücklehnen und entspannen bei dem Thema. Ein paar Beispiele. Sollte eigentlich die nächste Folie kommen? Oh. Dankeschön. Jeder hatte heute Morgen schon die Möglichkeit, sich zu entscheiden, zum Beispiel hierher zu kommen. Ehrlich, ich habe auch noch mal ein bisschen überlegt, ob ich das tun soll heute Morgen. Wir alle haben die geistige Kraft, Entscheidungen zu treffen. Und das ist wirklich ein großes Potenzial, wenn du für dich selbst entscheiden kannst. Vielleicht ist uns das gar nicht so bewusst, aber es kann in unserem Leben der Zeitpunkt kommen, wo das nicht mehr geht. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Menschen, die können das nicht mehr. Da müssen andere für sie entscheiden. Ein anderer Punkt. Jeder von uns hatte heute Morgen die körperliche Kraft, hierher zu kommen, sich auf den Weg zu machen. Und auch das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Menschen, die können das auch nicht oder nicht mehr. Aber ich bin froh, dass ihr das alle geschafft habt. Ein anderer Gedanke, jeder von uns hatte heute Morgen schon irgendwelche Hilfsmittel zur Verfügung. Der eine hat vielleicht einen Wecker gehabt, der andere hat vielleicht Kinder gehabt, die ihm geholfen haben beim Aufwachen. Aber wir hatten alle Hilfsmittel. Und dann sind wir irgendwie hierher gekommen. Ich vermute, die meisten von euch mit dem Auto, ich weiß nicht, ob die Fahrradfahrer heute Morgen auch hier sind, manche sind vielleicht sogar gelaufen. Wir haben die Möglichkeit, mobil zu sein. Und jetzt sind wir hier und wir haben noch was ganz anderes miteinander zu teilen, denn neben allen materiellen und körperlichen Fähigkeiten und Ressourcen, die wir haben, haben wir auch ein seelisches oder geistliches Kapital. Also wir haben nicht nur was in der Birne, im Kopf, wir haben nicht nur was in der Hand, sondern wir haben auch was im Herzen. Jeder von uns hat sowas, was man Herzenskapital nennen könnte. Sorry, vielleicht für die eine oder andere ein bisschen zu kitschig, der Begriff, aber es trifft das eigentlich ziemlich gut. Es trifft den Punkt, dass wir lieben können, dass wir vertrauen können, dass wir hoffen können. Das sind anvertraute Güter. Das sind anvertraute Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat. Das sind Schätze in unserem Herzen. Wir haben auch noch andere immaterielle Güter, wie zum Beispiel Vergebung, Freude, Gewissheit, solche Dinge halt. Das sind Werte, die auch manchmal in unserem Alltag in der Gefahr sind. Und sie sind auch nicht immer selbstverständlich. Aber wenn wir sie besitzen, dann ist das ein Schatz in unserem Herzen. Und jedem von uns, jedem Einzelnen von uns hier, ist viel anvertraut. In Kopf, Herz und Hand. Und hier kommt nochmal die wichtigste Frage heute Morgen. Wie gehen wir damit um? Darum geht es heute, um unseren Umgang mit Gaben und Gütern, geistigen oder auch materiellen. Es geht um deine und meine Haushalterschaft. Und du hast es sicher schon bemerkt, dieses Thema betrifft mehr oder weniger alle Bereiche deines Lebens. Nämlich immer dann, wenn du vor der Entscheidung stehst, wie du mit dem umgehst, was dir anvertraut ist. Wusstest du übrigens, dass Jesus sehr viel über den Umgang mit materiellen Gütern spricht? Genau genommen sind es 16 von 38 Gleichnissen, worin es darum geht. Also man könnte sagen, in fast jedem zweiten Gleichnis spricht Jesus über den Umgang mit materiellen Gütern und anvertrauten Dingen. Es scheint so, dass Jesus das Thema wohl sehr wichtig ist. Und wir werden auch noch sehen, warum. Also, Jesus erwartet deine Haushalterschaft. Und das bedeutet gleichzeitig, dass dir eine Menge anvertraut ist. Nämlich Gaben, Güter, vielleicht auch Menschen. Wie gehst du, wie gehen wir damit um? Wir lesen heute Morgen das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und Jesus spricht in diesem Gleichnis von drei Menschen, an denen zwei Verhaltensweisen deutlich werden. Vielleicht achtet ihr mal darauf, was diese Verhaltensweisen sind. Wir finden das Gleichnis in Matthäus 25, von Vers 14 bis Vers 30. Ich lese euch das mal vor. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, lest gerne auch mit. Matthäus 25, ab Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber, der das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir gegeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, Ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Mein erster Punkt dazu lautet, Jesus unterfordert nicht und er überfordert auch nicht. Was ist dein erster Gedanke, wenn du dieses Gleichnis hörst? Mein erster Gedanke war, das ist ungerecht. Ja, der eine bekommt 5 Talente und der andere nur 1. Das ist ungerecht. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, es ist gut. Bei Jesus gibt es keine Gleichmacherei. Jesus schert nicht alle über den gleichen Kamm. Jesus gibt jedem das, was gut für ihn ist und was er ihm verantworten kann. Er gibt uns das an Verantwortung, was wir tragen können. Aber mit dem, was er uns anvertraut, ist immer eine Herausforderung verbunden. Immer. Aber ganz individuell. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Das Gleichnis macht deutlich, das, was uns anvertraut wird, kriegen wir nicht, um uns darauf auszuruhen, sondern es verpflichtet uns. Jesus wird uns nie unterfordern, und er wird uns nie überfordern. Er traut uns nie zu wenig zu. Er fordert uns aber immer heraus. Aber vielleicht ist das, was Jesus dir anvertraut hat, mehr als dir eigentlich lieb ist, mehr als du eigentlich wolltest, weil du spürst, dass damit eine Verantwortung verbunden ist. Dann erlebst du genau das, was Jesus in Lukas 12, Vers 48 so beschreibt. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Der Jesus, der was von uns verlangt und von uns fordert, der ist natürlich nicht so bequem wie der Jesus, der uns beschenkt. Aber es ist derselbe Jesus. Und darum ist es so wichtig, dass wir das begreifen. Jesus unterfordert uns nicht und Jesus überfordert uns nicht. Aber mit dem, was Jesus uns anvertraut, fordert er uns immer heraus. Er stellt uns in eine Verantwortung und er tut das in dem richtigen Maß, nicht zu viel und nicht zu wenig, auch wenn das manchmal sich vielleicht für uns anders anfühlt. Es gibt Herausforderungen, die scheinen uns zu groß und vielleicht kennen wir das alle. Es gibt Herausforderungen, die scheinen uns einfach eine Nummer zu groß, aber keiner bekommt mehr, als er tragen kann. Denn dem, von dem viel verlangt wird, dem ist ja auch viel gegeben und nur von dem, dem man viel anvertraut hat, wird man auch viel erwarten. Jesus unterfordert dich nicht und Jesus überfordert dich nicht. Mein zweiter Punkt. Mein zweiter Punkt lautet, wer festhält, der verkrampft. Das ist was, was ihr alle selbst ausprobieren könnt. Wenn ihr irgendwas in die Hand nehmt und total festhaltet und das lange genug macht, dann verkrampfst du. Dann werden deine Muskeln hart und dein ganzer Körper verkrampft. Aber es sind nicht nur unsere Muskeln, die verkrampfen können. Es gibt Dinge, die lassen uns auch in unserem Kopf oder in unserem Herzen verkrampfen. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die uns verkrampfen lassen. Eine Sache nur so als Beispiel ist Geiz. Geiz macht Dauer angespannt. Wenn jemand geizig ist, dann verkrampft er, dann ist er nicht mehr locker. Menschen, die geizig sind, die können in kein Restaurant mehr gehen, denn wenn sie die Preise sehen, dann verkrampfen sie schon und dann können sie eh nicht mehr kauen oder zumindest nicht mehr genießen. Aber wir können auch in unserem Kopf verkrampfen. Wir können in unserem Denken starr werden oder vielleicht bockig. Ja, und dann nimmst du dir was vor und du denkst, du musst das tun und du musst das jetzt tun und es muss jetzt fertig werden, obwohl es einfach nicht geht. Manchmal muss man Dinge ruhen lassen, manchmal muss man seinem Kopf einfach eine Entspannungspause gönnen und dann geht es plötzlich wieder weiter. Der dritte Knecht, und Knecht bedeutet hier so viel wie Bevollmächtigter oder Verwalter. Und das sind wir ja auch. Wir sind bevollmächtigte Verwalter Gottes für die Dinge, die Gott uns anvertraut hat, damit wir damit arbeiten. Also dieser dritte Knecht, der hatte irgendwie keine Lust oder kein Interesse. Heute würden wir vielleicht sagen, der hatte keine Leidenschaft oder keine Vision, um seine Gaben einzusetzen. Was macht er? Er geht hin, er gräbt irgendwo ein Loch und er tut das, was ihm anvertraut wurde, in dieses Loch. Er vergräbt sein Talent und fragen uns vielleicht, warum hat er das getan? Was war sein Motiv dafür? Warum war er nicht bereit, damit zu handeln? Und dazu müssen wir wissen, es gibt im Talmud, in der jüdischen Weisheitsliteratur, eine Regel, die was dazu sagt. Und nach dieser Regel gibt es für anvertrautes Gut keinen besseren Schutz, als ihn zu vergraben. Und es gibt eine rabbinische Empfehlung dazu, die sogar das Vergraben von Geld empfiehlt. Das sollte der sicherste Aufbewahrungsort oder die sicherste Aufbewahrungsart dafür sein. Das Thema Inflation war damals scheinbar noch nicht so in den Köpfen oder vielleicht auch nicht relevant. Das, was Jesus da sagt in seinem Gleichnis, das muss einige Leute oder vielleicht alle aufgeregt haben. Vielleicht waren manche sogar richtig ärgerlich, weil das, was Jesus sagt, was er da als etwas Schlechtes darstellt, das Anvertraute zu vergraben. Das war was, was eigentlich alle wussten, das ist das Beste, das ist richtig, das sollen wir tun. Aber eins wird in dem Gleichnis auch sehr deutlich. Dieser dritte Haushalter, der ging kein Risiko ein. Er versteckte das. Er ließ es liegen. Aber er verbrauchte es auch nicht. Er vergeudete nichts von dem, was ihm anvertraut wurde. Er ging kein Risiko ein, aber das Entscheidende war, er arbeitete nicht damit. Er setzte es nicht ein. Er investierte es nicht. Wie ist das mit dem, was dir anvertraut ist? Ist es bei dir vergraben? Hast du irgendwo ein Loch gegraben und gedacht, okay, das ist das, was Gott mir anvertraut hat, hier bewahre ich es sicher auf? Oder wird es von dir investiert? Setzt du es ein, damit es sich vermehrt, damit es wächst und damit vielleicht auch andere davon profitieren können? Vielleicht kennst du die spannende Geschichte eines Mannes, der irgendwann gelernt hat, loszulassen, aber erst sehr spät in seinem Leben. Ein paar Daten. Mit 33 Jahren hat dieser Mann seine erste Million verdient. Mit 43 Jahren war er der Inhaber der damals größten Firma der Welt. Mit 53 Jahren war er der erste Dollar-Milliardär dieser Welt und der reichste Mann. Aber seinen Erfolg musste er bezahlen mit einem sehr hohen Preis. John Davison Rockefeller war sehr krank. Er verdiente zwar 1 Million Dollar pro Woche, können wir uns nicht vorstellen, aber er verdiente 1 Million Dollar pro Woche, aber er muss ausgesehen haben wie eine Leiche. Er war einsam, er war verhasst, er war dauergestresst und er war todkrank. Man sagt, er konnte nur noch Zwieback mit Milch schlürfen. Mehr ging nicht mehr. Sein Ehrgeiz, sein kranker Ehrgeiz, der hat seinen Körper und seine Seele fast vollkommen zerstört. Und irgendwann hat es Klick gemacht bei diesem Mann. Irgendwann wurde ihm klar, wie dumm das ist, immer mehr Geld zu scheffeln und dabei ja, persönlich drauf zu gehen. Und dann hat er sich entschieden, sein Geld da einzusetzen, wo die Not am größten war. Er hat Stiftungen gegründet und durch diese Rockefeller-Stiftungen wurde viel Gutes bewirkt, zum Beispiel in Krankenhäusern oder Universitäten. Seine Millionen haben geholfen, das Penicillin zu entwickeln. Seine Millionen haben geholfen, Malaria, Tuberkulose, Diphtherie und andere Krankheiten einzudämmen, Armut und Hunger zu bekämpfen. Und dann passierte etwas völlig Unerwartetes. Er wurde wieder gesund. Er konnte wieder schlafen. Er verlor seine Bitterkeit und seinen Hass, seinen Egoismus. Und dieser kalte und harte Mann, der blühte auf. Und erst 1937, im Alter von 98 Jahren, starb er. Das ist die unglaubliche Geschichte eines Mannes, der aufgehört hatte, krampfhaft festzuhalten, der seinen Besitz ausgegraben und in Umlauf gebracht hat. Jesus unterfordert dich nicht und er überfordert dich nicht. Aber wer festhält, der verkrampft. Und mein dritter Punkt, wer riskiert und investiert, der gewinnt. Unser Gleichnis sagt, dass die beiden anderen Knechte sofort an die Arbeit gingen und beide haben ihr Kapital verdoppelt. Beide gehen natürlich auch Risiken ein, indem sie investieren. Aber beide investieren und vermehren das anvertraute Gut. Es ist nur so ein kleiner Satz in unserem Gleichnis, aber ich glaube, er ist sehr wichtig. Jesus nennt das über weniges treu sein. Gute Haushalterschaft ist also eine Frage der Treue. Ich vermute, das war damals schon so wie heute, dass das Geld irgendwie das begehrteste Gut dieser Welt ist. Und auch im Reich Gottes wird Geld gebraucht. Auch im Reich Gottes muss man investieren und vielleicht auch mal was riskieren. Ich vermute, wenn die Christen vor uns nie ein Risiko eingegangen wären, dann gäbe es wahrscheinlich überhaupt keine Glaubenswerke, dann gäbe es keine Bibelschulen, dann gäbe es keine Missionswerke, dann gäbe es keine diakonischen Einrichtungen, vielleicht auch keine christlichen Schulen. Was Gott uns anvertraut hat, das sollen wir einsetzen. Und dann kann es sich vermehren und Wachstum bewirken. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 9, Vers 6 und 7. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer aber reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Jeder gebe, sagt Paulus, und zwar nicht das, wozu er sich gezwungen fühlt, nicht das, wo er den Eindruck hat, das muss ich geben, weil irgendjemand es von mir verlangt oder erwartet. Jeder gebe, wozu, was er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es gibt mindestens zwei Arten von Haushalterschaft. Die eine ist, ich bin geizig und kleinlich. Und so wie Paulus das hier sagt, ich gebe nur aus Verdruss oder unter Zwang. Wir können das, was wir haben, immer krampfhaft festhalten, so viel wie geht. und vergraben. Oder wir können großzügig investieren. Und das nennt Paulus hier fröhlich geben. Jesus und viele Autoren des Neuen Testamentes nennen immer wieder eine Gefahr, die wir vielleicht gar nicht so oft auf dem Schirm haben. Es ist die Gefahr der Geldliebe. Statt dass wir Geld lieben, sollen wir das, was uns anvertraut ist, fröhlich und großzügig geben und in Gottes Reich investieren. Jesus zeigt uns einen Lebensstil hier, bei dem alles, was wir haben, alles, was uns anvertraut ist, wir verstehen als Gabe, als Leihgabe und gleichzeitig als Aufgabe. Okay, das ist nicht leicht, das wissen wir alle. Und ja, das ist auch ein Lernprozess. Keiner kommt so auf die Welt. Und es hat auch viel mit Demut zu tun. Demut, weil ich verstehen muss, Gott sorgt für mich. Nicht ich muss für mich sorgen. Gott sorgt für mich. Und er kann mir helfen, Habsucht und Sorge in meinem Leben zu überwinden. Denn genau das sind doch die Dinge, die uns daran hindern, zu geben. Habsucht und Sorge. Und noch was ist ganz interessant. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass kein einziger Schreiber des Neuen Testamentes den Zehnten als Grundlage des Gebens nennt? Niemand, keiner. Oder habe ich es übersehen? Sonst korrigiert mich. Soweit ich das gesehen habe und weiß, wird der Zehnte nicht genannt im Neuen Testament. Paulus sagt hier ja auch in 2. Korinther 9 nicht, jeder gebe 10%, sondern er sagt, jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, diese Stelle hier, 2. Korinther, da geht es um diese große Sammlung, die unter den damaligen Gemeinden gemacht wurde, und zwar für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Und das wäre doch mal so ein guter Anlass gewesen, den Zehnten als Regel für das Geben einzuführen. Warum greift Paulus nicht auf diese gute alte Tradition zurück? Ich glaube, es gibt einen ganz einfachen Grund. Ich glaube, der Grund ist der Zehnte ist nicht radikal genug. 10% sind nicht genug, um zu beweisen, dass ich Gott vertraue. 10% sind nicht genug, um zu zeigen, dass ich mir keine Sorgen mehr mache um mein Geld und mein Besitz. Wir haben vorhin in dem einen Lied gesungen, dass mein ganzes Leben Jesus gehört. Mein ganzes Leben. Ich weiß nicht, was euch für Gedanken durch den Kopf gingen, als ihr das gesungen hattet. Ich hatte so den Eindruck, es wird ein klein bisschen leiser bei diesem Satz. Ist uns das bewusst? Jesus ist Herr über alle unsere Güter. Jesus ist der Herr über deine Zeit, über jede Stunde deines Lebens. Jemand hat mal gesagt, entweder er ist zu 100% Herr oder er ist ein 10% Herrchen. Was ist Jesus für uns? Keiner kann sich mit 10% seines Einkommens davon freikaufen. Sicher gibt es Leute, für die wäre es schwer, 10% ihres Einkommens zu geben. Für die sind vielleicht 5% schon viel. Aber es gibt auch Leute, die könnten von 10% ihres Einkommens gut leben. Ich denke, eines ist klar. Es ist ein Unding, alles, was Gott uns anvertraut, für sich zu behalten. Alles an Geld, an Gütern und an Gaben. Augustinus soll dieses Zitat gesagt haben. Finde heraus, wie viel Gott dir gegeben hat und nimm dir davon das, was du brauchst. Der Rest wird von anderen gebraucht. Spannender Satz, oder? Finde heraus, wie viel Gott dir gegeben hat und nimm dir davon das, was du brauchst. Der Rest wird von anderen gebraucht. Als Gemeinde Jesu sind wir ein Leib. Das sagen wir, das glauben wir. Aber wie zeigen wir das? Wie wird das Ein-Leib-Sein sichtbar? Woran kann man erkennen, dass wir zusammengehören? Dass wir vielleicht sogar stärker zusammengehören als eine Familie? Unser Gleichnis ist ziemlich krass und ich finde den Schluss auch wirklich drastisch. Den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Was wollen wir Jesus einmal sagen, wenn er uns fragt, wie wir mit dem umgegangen sind, was er uns anvertraut hat? Das, was der Knecht damals sagte: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und vergrab dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Wollen wir das wirklich mal zu Jesus sagen? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir das Zeug ausgraben und es investieren. Und bitte vergesst nicht, es geht nicht nur um Geld. Es geht um alles, was Gott uns anvertraut hat. Und wir haben ganz verschiedene Talente bekommen. Jeder wieder ein bisschen anders. Wenn wir diese Talente zurückhalten, dann fehlt uns allen was. Das ist christliche Verbindlichkeit. Christliche Verbindlichkeit oder Verbindlichkeit in diesem Kontext bedeutet, ich verbinde mich mit allem, was ich bin und habe, mit denen, die Jesus nachfolgen. Ich verbinde mich mit allem, was ich bin und habe, mit denen, die Jesus nachfolgen. Wenn man mal genauer darüber nachdenkt, was das bedeutet, dann könnte man zu dem Schluss kommen, das ist verrückt. Das ist absolut verrückt. Aber ich glaube, genau das bedeutet Verbindlichkeit in unserem Kontext als Christen. Ich verbinde mich mit allem, was ich bin und habe, mit denen, die Jesus folgen. Wenn ich mich davon innerlich verabschiede, dann hat das Auswirkungen. Dann zeigt sich das auch äußerlich. Daran, wie ich mit dem umgehe, was Gott mir anvertraut hat. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. So hat Paulus das auf den Punkt gebracht. Vielleicht haben wir unseren irdischen Besitz, unsere Gaben, unsere Möglichkeiten irgendwo sicher vergraben, sichergestellt und haben dabei gar nicht bemerkt, dass wir auch unseren geistlichen Besitz verloren haben. So ging es dem bösen Knecht mit einem Bild der Verzweiflung, einem sehr drastischen Bild der Verzweiflung, beendet Jesus dieses Gleichnis. Und das trifft sicher auf die zu, die in offener Ablehnung Jesus gegenüberstehen. Aber trifft es nicht vielleicht auch auf die zu, die zwar sagen, dass sie Jesus folgen, es in ihrem Leben aber in keiner Weise sichtbar wird? Vielleicht so wie das bei dem reichen Jüngling war. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Er war religiös, er hielt sich an die Gebote, er war gerecht. Er war kein Verbrecher und er meinte es ernst. Aber er hing an seinem Besitz. Er war abhängig von seinem Besitz. Und wir lesen, dass er erschrocken wegging, denn er hatte viele Güter. Weil der Zehnte für Jesus nicht radikal genug ist, ist Haushalterschaft nie eine Frage der Mathematik. Wenn wir anfangen, darüber zu rechnen, wie viel wir Gott geben müssen, werden wir uns verrechnen. Garantiert. Irgendwo habe ich mal den Satz gelesen: Geben ist Rebellion gegen den Geist des Vergrabens. Geben ist Rebellion gegen den Geist des Vergrabens. Wenn wir etwas tun wollen gegen einen Geist des Vergrabens, den wir vielleicht spüren oder den wir erkennen in unserem Leben, dann ist Geben das, was dagegen hilft. Und das spielt keine Rolle, ob es sich um das Geben unseres Herzens, das Geben unserer Hände oder das Geben unseres Verstandes handelt. Wollen wir in wenigem treu sein? Nachfolge hat unglaublich viel damit zu tun. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus so oft über Haushalterschaft redet, oft darüber spricht. Das ist der Grund, warum dieses Thema, ich glaube, ein Schlüsselthema für unsere Nachfolge ist. Über Treue und Verbindlichkeit zu reden, ist relativ einfach. Ja, ich kann mich hier hinstellen, kann euch was von Verbindlichkeit erzählen. Aber beim Umgang mit meinen Talenten, da wird es praktisch. Da wird es plötzlich sehr praktisch. Und ich glaube, deswegen hat Jesus so viel dazu gesagt. Wir können hier zusammenfassen und nochmal festhalten: Unsere Verantwortung, die wir haben mit allem, was uns anvertraut ist, muss uns keine Angst machen. Denn Jesus überfordert uns nicht und er unterfordert uns nicht. Aber trotzdem fordert er uns immer heraus, und zwar in dem richtigen Maß, in dem, was zu uns passt. Und wir stehen in unserem Alltag jeden Tag, vielleicht mehrmals am Tag, vor der Alternative. Entweder wir halten fest und wir verkrampfen oder wir investieren und gewinnen. Vielleicht denkst du jetzt, okay, meine Möglichkeiten sind so klein. Was soll ich schon investieren? Was soll ich schon tun? Was kann ich Gott geben mit meinen begrenzten Ressourcen? Und du denkst vielleicht, ich kann sowieso nichts ausrichten. Geht es dir so wie den Jüngern, die plötzlich damit konfrontiert waren, dass sie 5000 oder vielleicht waren es noch mehr Menschen zu essen geben sollten? Was hatten sie? Hatten sie 5000 Rationen irgendwo im Lager? Nein, sie hatten 5 Brote und 2 Fische. Was, bitteschön, sollten sie mit 5 Broten und 2 Fischen tun bei 5000 plus x Menschen? Wenn es dir so geht und du dich so fühlst, dann habe ich noch eine Geschichte für dich mitgebracht. Eine Geschichte, die ich vor ungefähr einem Jahr gehört habe und die mich wirklich sehr berührt hat. Es geht dabei um einen gewissen John Becton. Er war Missionar in den frühen 1970ern in Hongkong. Er ging durch die Stadt und er sah die vielen Kinder in Hongkong auf den Straßen und er hatte so ein Anliegen für diese Kinder und er hatte das Anliegen, ein christliches Sommercamp in Hongkong zu gründen. Er machte sich auf die Suche nach einem passenden Gelände und er fand ein Anwesen, das war optimal, das passte genau für das, was er sich gedacht hat. Dummerweise sollte das mehrere hunderttausend Dollar kosten und er hat in allen seinen Taschen gesucht, aber da war nirgends das Geld. Er hatte keine hunderttausende Dollar. Einige Zeit später kam der amerikanische Evangelist Billy Graham, einige von euch haben vielleicht schon mal von ihm gehört, nach Hongkong Und John kam ins Gespräch mit einem der Fundraiser von Billy Graham, also einem der Mitarbeiter, die für das Geld zuständig waren. Und John erzählte ihm von seiner Vision, von seiner Idee dieser Sommercamps. Und dieser Mitarbeiter schaute sich das an und er war begeistert. Er sagte, das ist ja genial. Und er hat gesagt, pass auf, ich gehe zurück nach Amerika, ich besorge dir das Geld. Das ist was, was jeder Missionar gerne hören möchte, ganz egal, wo er lebt. Ich besorge dir das Geld. Ein paar Monate später bekam John einen Brief von diesem Mitarbeiter dieser Mission von Billy Graham. Und dieser Brief, der begann mit den Worten, lieber John, leider lief mein Fundraising nicht so, wie erwartet. Es gab also tatsächlich nur eine einzige Spende. Und diese eine einzige Spende, die lag mit einem weiteren Umschlag diesem Schreiben bei. Und dort hieß es, lieber Mr. Becton, ich hörte von den Camps, oder von dem Camp, das Sie gründen möchten für all diese Kinder in Hongkong. Ich bin 12 Jahre alt und ich habe nur einen Dollar. Aber ich möchte, dass Sie mein Geld benutzen, um dieses Camp zu kaufen und das zu tun, was Sie vorhaben. Herzliche Grüße, Belinda Holmes. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre, aber John war wohl absolut frustriert. Er hatte gehofft, dass das Geld zusammenkommt und er war frustriert. Er wollte diesen Brief wegschmeißen. Aber dann hat seine Frau ihn darauf hingewiesen, was dieses Mädchen geschrieben hatte. Sie hatte geschrieben, er solle ihr Geld verwenden, um das Camp zu gründen. Und sie ermutigte ihn, das jetzt auch zu tun. Also hat John den Verwalter des Anwesens aufgesucht und er hat ihm gesagt, hier, ich möchte ein Kaufangebot abgeben. Und er hat ihm diesen Brief gegeben, der hat sich das durchgelesen, hat ihn ausgelacht und hat ihm den Brief zurückgegeben mit dem Dollar. Und John hat ihn daran erinnert, dass es seine Pflicht ist, als Verwalter dieses Kaufangebot an die Eigentümer weiterzuleiten. Und dann hat er gesagt, okay, dann mache ich das. Die Eigentümer waren so berührt von dem Brief dieses Mädchens und der Vision, die John hatte für diese Sommercamps, dass sie dem Verkauf zustimmten, für einen einzigen Dollar. Circa 40 Jahre später wurden all die Kinder eingeladen, die in den letzten 4 Jahrzehnten durch diese Sommercamps zum Glauben kamen. Und es waren so viel, dass man dafür ein Sportstadion in Hongkong mieten musste. Sie kamen zusammen und sie haben Gott gedankt für das, was er in 40 Jahren gewirkt hatte. John hat diese Geschichte Jahre später in den USA in einer Kirche erzählt. Und dann kam nach der Predigt eine Frau auf ihn zu und sagte, mein Name ist Belinda Holmes. Ich war das 12-jährige Mädchen, das ihnen diesen Brief geschrieben hat. John hat die Ältesten der Kirche gebeten, schnell auf den Parkplatz zu gehen und zu schauen, wen sie noch wieder zurückholen können in die Kirche. Und er hat erklärt, was passiert war. Und er sagte, sollten wir nicht eine Sammlung machen, um Belinda Holmes nach Hongkong zu schicken, damit sie sehen kann, was Gott mit ihrem einen Dollar getan hat, gewirkt hat. Und am Ende kam mehr als genug zusammen, um Belinda Holmes und ihre ganze Familie nach Hongkong zu schicken. Ein einziger Dollar. Ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, wir haben keine Vorstellung davon, was Gott tun kann, mit dem Wenigen, was wir in sein Reich investieren. Der Gott, den wir anbeten, der ist so groß, dass er mit 5 Broten und 2 Fischen tausende Menschen satt machen kann. Er kann aus dem Wenigen, was wir zurückgeben, so unendlich viel machen und damit die Welt und die Gesellschaft um uns herum verändern. Es ist so ein Privileg, daran beteiligt zu sein, wenn wir die Möglichkeit haben, etwas von dem zu geben, was Gott uns gegeben hat, dann lasst uns diese Gelegenheit nicht verpassen, dass wir erleben, wie Gott aus dem Wenigen etwas ganz Großes macht. Und hiermit möchte ich zum Ende kommen, einem Gott etwas zu geben, der bereit war, seinen Sohn, seinen einzigen Sohn für uns zu geben. Das ist nie, niemals ein Opfer. Das ist immer ein riesengroßes Vorrecht. Amen.